Die Natur selbst hat den Neger zu seiner Knechtschaftslage bestimmt. Er hat die Stärke und ist kräftig zur Arbeit, aber die Natur, die ihm diese Stärke gab, verweigerte ihm sowohl den Verstand zum Regieren wie den Willen zur Arbeit. Und dieselbe Natur, die ihm diesen Willen zur Arbeit vorenthielt, gab ihm einen Herrn, diesen Willen zu erzwingen. New York Daily Tribune 1858 zitiert bei Karl Marx das Kapital, Band 3, Seite 399. Das ist ein Stück rassistisches Denken aus der Zeit der US-Südstaaten. Da gab es weiße Grundbesitzer, die auf ihren Baumwollplantagen schwarze Sklaven verheizt haben. Diese Sortierung nach Herren und Knechten, das war ein Akt von Gewalt. Aber gedeutet wurde dieser Akt von Gewalt im vorgetragenen Sinn. Nämlich, die Natur hat einen Neger zur Welt gebracht, so wird gesagt, der zwar Kraft hat, aber keinen Arbeitswillen und Verstand. Die Natur mag manches an einem Menschen hervorbringen, Muskel, Skelettapparat, auch innere Organe und eine Hirnmasse. Aber das Fehlende, das da angedeutet wird, der fehlende Wille zur Arbeit, etwas nicht Vorhandenes, kann man schlechterdings nicht als Produkt von Natur bezeichnen. Dieses Negativurteil, diese Leerstelle wird da produziert, damit der weiße Herr diese Leerstelle ausfüllt. Der hat nämlich durch Natur den Willen und die Kraft, dem Schwarzen das einzubläuen, was ihm von Natur aus fehlt. Er wird zur Arbeit gezwungen, sodass die Natur in diesem ganzen Bild doppelt vorstellig gemacht wird. Einerseits bringt sie eine missratene Geburt auf die Welt. Den Neger ohne Arbeitswillen. Und dann wird derselben Natur attestiert, dass sie auch noch so etwas wie Selbstkritik betreibt und ihr eigenes Naturprodukt korrigiert, indem sie einen weißen Herrn hervorbringt, der dem Neger genau das aufzwingt, wonach es den Weißen gelüstet. Wäre die Natur so pfiffig, hätte sie ja ihre Korrektur am Neger vollziehen können. Aber nein, die muss am Weißen passieren, damit der durch die Natur in seiner Rolle bestätigt ist, die er durch Gewalt einnimmt, eben seine schwarzen Sklaven auf den Plantagen zu verheizen, zu vernutzen. Das ist Rassismus. Rassismus, der erste Bestimmung, durch eine politische Gewalt Menschen auseinandersortiert in zwei verschiedene Klassen. Da die weißen Grundbesitzer, dort die Sklaven, die ernährt werden dafür, den Reichtum der Plantagenbesitzer zu nähren. Eine Sortierung durch Gewalt zum Zwecke der Benutzung der Sortierten zu ihrem Schaden, gegen ihren Willen. Und das, dritte Bestimmung, dargeboten, interpretiert als eine Entsprechung gegenüber der Natur derer, die da Kraftgewalt unterdrückt und ausgenutzt werden. Die Naturalisierung eines gewaltsam hergestellten Benutzungsverhältnisses. Das ist Rassismus. Das liegt nun schon einige Zeit zurück, 1858. Es gibt aber auch jüngere historische Beispiele, zum Beispiel die Republik Südafrika, in der es ja auch eine sogenannte Apartheid gab, Rassengesetze, die unterschieden haben nach weißen Eigentümern von Fabriken wie von Ländereien und schwarzen Lohnsklaven, die billig vernutzt werden sollten, durften und durch eine Sortierung mittels der Hautfarbe, durch Rechtsgewalt fixiert, sich als diese lohnarbeitende Tagelöhnerklasse erhalten sollte. Da gab es Heiratsgesetze, die den Schwarzen verboten haben, sich mit Weißen zu vermischen. Da gab es Aufenthaltsgesetze, die bestimmt haben, wo sie überhaupt leben dürfen und wo nicht, ob sie überhaupt Zugang zur schulischen Bildung haben oder nicht und so fort. Und es gibt ein drittes Beispiel, das ich deswegen in Erinnerung rufe, weil der Rassismus auch ohne so scheinbar greifbare Naturmerkmale wie die Hautfarbe gut zu organisieren ist, wenn es einem Staat danach ist. Hitler und Nazi-Deutschland. Da gab es eine arische Herrenrasse, so wurde sie genannt, und der hat Hitler genau das als Natureigenschaft einbeschrieben, was dieser Staat von diesen Leuten wollte. Er hat den Arier so bestimmt, dass der für die Erhaltung der Art, seiner Art, der arischen eben, sich und sein Leben opfert im Kampf gegen alle anderen, die nicht arisch sind. Ja, Hitler wollte Deutschland wieder zu Macht und Größe führen, die Schmach von Versailles rächen, und dafür hat er Kanonenfutter gebraucht. Leute, die als Soldaten nicht nur andere Leben vernichten, sondern ihres auch dafür dreingeben. Und dieses Verlangen, diesen Imperativ einer Gewalt an Leute, die dafür benutzt werden sollen, die hat er diesen Menschen als ihre quasi arische Gattungsart einbeschrieben. Und das Gegenstück dazu, die quasi alles zermürbende und zerstörende Rasse, die den Aufstieg Deutschlands sabotiert, das waren in Hitlers Vorstellung die Juden. Und auch dieser Staat hat für seine rassistische Sortierung, die ohne das äußerliche Merkmal von Hautfarbe oder Ähnlichem auskommt, Rassengesetze formuliert. Gesetze, die offiziell im Staat zwischen solchen und anderen Staatsbürgern scheidet. Das sind jetzt drei Beispiele für Rassismus, bei denen es vielleicht leicht zu haben ist, Zustimmung zu ernten. Ja, das ist Rassismus, so war das. Vielleicht aber auch deswegen Zustimmung zu finden, weil diese Beispiele der Vergangenheit entstammen, die der Periode vor einem modernen demokratischen Rechtsstaat entstammen. Nur, und das ist meine These, die ich dem Folgenden vorwegstelle, auch in einem modernen Rechtsstaat, in einer Demokratie, in einer marktwirtschaftlich verfassten Gesellschaft ist Rassismus lebendig. Der ist nichts ewig Gestriges, auch kein Nachhall gewissermaßen einer kolonialistischen Vergangenheit, die sich noch in manchen Köpfen hält, sondern in der Demokratie und im Rechtsstaat wächst und gedeiht ein dazugehöriger, zu diesem politischen System dazugehöriger Rassismus ganz eigener Prägung. Rassismus gehört zu Rechtsstaat, Gleichbehandlung und Gleichberechtigung notwendig dazu. Das ist bis daher bloß eine Behauptung, das muss ich also erläutern. Will ich tun und gebe dafür zwei Beispiele. Der Rassismus der Konkurrenz ist das erste. Der Rassismus der Volksnatur das zweite. Also zum Rassismus der Konkurrenz. Ich weiß, dass meine Behauptung, dass es in der Welt der Gleichbehandlung Rassismus gibt und dass es notwendig dazugehört, auf Staunen, vielleicht auch Ablehnung stößt. Denn bei den meisten Menschen ist es so, dass sie Gleichbehandlung und Rassismus für unverträgliche Größen halten. Die meinen, das eine kann mit dem anderen überhaupt nichts zu schaffen haben. Was hatten Rassismus und moderne Marktwirtschaft und Demokratie mit Rassensortierung zu tun? Natürlich. eine Sortierung nach Rassen findet in unserer modernen Welt wirklich nicht statt. Auch Schwarze, auch Muslime dürfen bei uns in die Schule gehen, sie dürfen einen Arbeitsplatz annehmen. Und es ist zum Zweiten auch gar keine sortierende Instanz, eine staatliche Instanz in Sicht, die etwa per Gesetzesakt die Lebensweichen stellt und etwa sagen würde, die Kinder der Intelligenz, die Kinder der Elite, Professorenkinder, die werden von vornherein in eine universitäre Karriere eingetopft und die Kinder aus sozial schwachen Familien, Hartz-IV-Kinder, die müssen in die Hauptschule und ans Fließband. So etwas findet bei uns nicht statt. Eine Sortierung stellt sich aber gleichwohl ein. Eine Sortierung stellt sich ein. Alle bemühen sich gleichermaßen. Zunächst einmal um ihren Bildungserfolg. Alle gehen in die Schule, um etwas zu werden. Das Ergebnis? Es gibt eine Hierarchie, deren grobe Cluster oben und unten Gebildete und Ungebildete sind. Da sind nicht alle gleich schlau. Die, die dann auf den Arbeitsmarkt strömen, um das Geld für ihren Lebensunterhalt zu verdienen, tun im Prinzip auch alle dasselbe. Die bemühen sich in dieser Konkurrenz um einen Gelderwerb, mit dem sie über die Runden kommen oder auch gut leben können. Und das Ergebnis ist auch hier unübersehbar. Eine Hierarchie von Arm und Reich, von Masse und Elite. Das ist kein Betriebsunfall, sondern das ist das Werk gleicher Rechte und einer Gleichbehandlung durch den Staat als Prämisse allen Konkurrierens in der Schule wie am Arbeitsmarkt. Denkt an die Schule. Gleichbehandlung in der Schule. Das ist ein Verhängnis für Menschen, die lernen wollen. Das heißt nämlich, gleiches Pensum in gleicher Zeit. Das ist ja mit Händen zu greifen, dass dann Unterschiede zutage treten müssen. Die, die mit den besseren Voraussetzungen antreten, weil sie von zu Hause aus schon Vorwissen mitbringen. Die, die dieses oder jenes schneller auffassen als ihre Kollegen. Die sind im Vorteil, wenn in derselben Zeit dasselbe Pensum abgewickelt werden muss, die anderen im Nachteil. Und die Prüfungen, die dann veranstaltet werden, die decken ja auch die Wissensunterschiede auf, aber nicht in dem schlichten Bemühen, sie zu beheben, sondern um sie zu sanktionieren. Wo sich die schlechten Noten häufen, droht am Ende der Verweis, vielleicht von einer Schulanstalt, auf jeden Fall aber wird der Aufstieg in der Bildungshierarchie abgeschnitten. Die, die ausweislich ihrer Wissenslücken am meisten Bildung brauchen, werden am weitestgehenden davon abgeschnitten. Sodass man merkt, das ist nicht nur ein Werk, das sich unter der Gleichbehandlung der Bildungseleven einstellt, sondern das ist auch gewolltermaßen so. Der Staat legt Wert darauf, dass die Bildungshierarchie, die sich jetzt dadurch ergibt, Leute mit besseren und schlechteren Zeugnissen, mit verschiedenen Zertifikaten, die von verschiedener Wertigkeit sind, dass eine solche Bildungshierarchie eine Vorsortierung des Menschenmaterials ist, das dann auf den Arbeitsmarkt strömt, und sich für die Berufe, die sich in der kapitalistischen Etage der Elitefunktionen auftun, genauso bewerben darf wie für jene, die sich am Fließband bei den Hilfsfunktionen darbieten. Es ist klar, dass ein Hauptschulabgänger sich nicht um den Vorstandsposten der Deutschen Bank bewirbt oder um eine Professur für Chemie. Da ist eine Vorsortierung gelaufen, die darüber entscheidet, wer sich überhaupt auf welcher Stufe der Konkurrenz am Arbeitsmarkt in diese Konkurrenz stürzt. Das Erwerbsleben selber unterliegt grundsätzlich ebenfalls einer Gleichbehandlung. Es ist gewissermaßen das Selbstverständnis, ja sogar der Stolz einer Marktwirtschaft, dass gesagt wird, bei uns darf sich jeder um seinen Erfolg mühen. Jeder. Da wird niemand ausgeschlossen. Alle haben ihre Chancen. Das stimmt. Aber es muss sich auch jeder für sich um diesen Erfolg mühen, weil es so etwas wie eine vernünftig geplante Kooperation der Gesellschaftsmitglieder, die zusammenwirken, um die Erträge ihrer Arbeit dann zu teilen und zu leben und zu genießen, weil es so etwas nicht gibt. Das ist organisiert als Konkurrenzkampf jeder gegen jeden. Man buhlt um Arbeitsplätze. In diesem Wettbewerb, jeder kümmert sich um sich, und zwar mit den Mitteln, die er hat oder nicht hat, ist eine entscheidende Vorgabe das Eigentum, das jemand hat oder eben nicht hat. Wer am Wochenende im Anzeigenteil nachblättert, wer wohl welche Stelle anzubieten hat, der gehört zu der dickeren Hälfte der Gesellschaft, die über Mittel nicht verfügt, mit denen man sich sein eigenes Leben einrichten könnte. Die sind zwar arbeitswillig, aber außerstande zu arbeiten. Die können nur dann arbeiten, wenn sie einen Fabrikbesitzer finden, der sich durch ihre Arbeit bereichern will. Und dafür zahlt er ihnen dann einen Lohn. Es gibt also neben denen, die ohne Eigentum dastehen und deswegen auf die Anwendung bei anderen angewiesen sind, eben auch diese anderen, die über ein solches Eigentum verfügen. Und deswegen ihr Eigentum durch fremde Arbeit vermehren lassen. Diese Scheidung, die sich dann im Ergebnis als ein Oben und Unten, als die Reichen und die Armen zeigt, das ist das Ergebnis der Gleichbehandlung aller vor dem Maßstab Geld und Eigentum. Wer was hat, schlägt sich damit in die Schanze. Wer nichts hat, muss sich für die anderen hergeben, um deren Reichtum zu mehren. Denn der Staat schützt das Eigentum. Zuteilen tut er keines. Der Staat organisiert seine Gesellschaft, die Bildungsabteilung genauso wie das Erwerbsleben, nach diesen Prinzipien, weil er das zweckmäßig findet. Nicht, weil er bösartig ist. Er findet das zweckmäßig, und zwar für den Zweck, auf den in unserer Gesellschaftsordnung alles ankommt, das kapitalistische Wachstum. Wachstum, dass alle Unternehmen ständig aus Geld mehr Geld machen, das ist das Lebenselixier, der Inhalt unseres Wirtschaftens, und der Staat lebt davon, indem er sich an den Erträgen bedient. Und die Bildungsanstalten, mit denen ich begonnen habe, die liefern ein nach Qualität und Quantität vorsortiertes Menschenmaterial, an dem der betriebliche Bedarf der verschiedenen Unternehmen auf den verschiedenen Hierarchiestufen sich bedienen soll. Und was dafür taugt, das soll sich in der Konkurrenz, durch die Konkurrenz, erst in der Schule, später dann am Arbeitsmarkt, herausstellen. Anders gesagt, eine Sortierung vor aller Konkurrenz, nach Körpergröße, nach IQ, nach Herkunft, nach Nasenlänge, nach was auch immer, Hautfarbe, eine Sortierung vor aller Konkurrenz hält unser Rechtsstaat für unpassend. Die geschäftliche Tauglichkeit eines Menschen entscheidet sich ja auch wirklich nicht, weder in der Fabrik, noch im Büro, noch im Vorstand, an Hautfarbe, Ethnie oder Religion. Der will die Tüchtigen, die Leistungsträger. Was dafür taugt, das soll in die Funktionen eingesetzt werden, und die genannten Gesichtspunkte, Hautfarbe, Religion oder ethnische Herkunft, sind dafür gleichgültig. Insofern liegt mit dieser Art der Gleichberechtigung und Gleichbehandlung ein Kunstgriff vor, der wäre am Reißbrett erfunden worden, zynisch zu nennen wäre, infam. Denn der Staat selbst tritt gar nicht als eine auslesende Instanz auf. Was er tut, ist, die Bedingungen zu diktieren, die aber wohl, unter denen sich die Menschen erst um Bildung und dann um Gelderwerb bemühen müssen. Und diese Bedingungen, die er da diktiert, Gleichbehandlung, erst in dem Sinn, gleiches Pensum in gleicher Zeit, dann wirtschaftlich betrachtet in dem Sinn, kümmert euch um den Gelderwerb und das Eigentum mit dem, was ihr habt. Diese Bedingungen, die sorgt dafür, dass die Menschen gar nicht anders können, als sich auseinander zu sortieren. Sodass tatsächlich Konkurrenz im Bildungssektor wie im Wirtschaftsleben zur Auslese gerät, und zwar durch die Tat der Ausgelesenen. Das läuft in unserer Gesellschaft ab. Und nicht nur das, das wird einer rassistischen Deutung unterzogen. Dieses Vorgehen, wie das Resultat, wird rassistisch gedeutet. Man sagt nämlich und lernt so etwas, auch in der Schule, später elaboriert an den Universitäten, dass alles, was man an Bildungsunterschieden, was man an Konkurrenzresultaten in der Wirtschaft entdeckt, das alles folgt aus der Menschennatur und entspricht ihr vollends. Und dafür gibt es zwei, auch noch einander widersprechende Dogmen. Das erste Dogma sagt, die Menschen sind alle gleich, also haben sie gleiche Rechte, also muss man sie gleich behandeln. Da wird aus der Menschennatur und dem Postulat ihrer Gleichheeit die staatliche Gleichbehandlung deduziert und die Art und Weise, der Modus, mit dem die Sortierung stattfindet, heilig gesprochen. Gleichbehandlung folgt, so wird gesagt, aus dem Dogma, die Menschen sind von Natur aus alle gleich. Und um das Ergebnis der damit herbeigeführten Sortierung zu rechtfertigen, dass sich nämlich eine Hierarchie ergibt, wird das Dogma 1 um das Dogma 2 erweitert, das dem ersten Dogma vollständig widerspricht. Man lernt nämlich nicht nur, die Menschen sind alle gleich, sondern man lernt gerade so gut, die Menschen sind alle verschieden. Sie haben nämlich ganz verschiedene Anlagen in ihrer Natur, die determinieren, wie weit es einer in dieser Konkurrenz bringt, in die alle entlassen werden. Die kapitalistisch und politisch erzeugte Hierarchie von Funktionen, dort gibt es einen Aufsichtsrat, dort gibt es eine Putzfrau, wird nicht als quasi Ausgangspunkt, der in der Wirtschaft und Politik festgeklopft ist, aufgefasst, auf den die Menschen verteilt werden. Umgekehrt. Es wird so getan, als sei das diese Spreizung nach Hierarchiestufen und Einkommensgrößen ein Produkt der Verschiedenartigkeit der menschlichen Natur. Um das nur Wichtigste zu dieser Art Argumentation zu sagen: Die Natur ist sachlich und ernst genommen die Voraussetzung für alle Zwecke. Dass jemand bei Kräften ist, gesund ist, dass sein Geist funktioniert, das ist die Voraussetzung für alles, was man sich im Leben vornimmt. Die Natur ist die Voraussetzung aller Zwecke. Aber aus Natur folgt kein einziger Zweck. Welchen Gebrauch ein Mensch von seinen Extremitäten macht, ob er kickern geht, sich ans Klavier setzt oder an den PC und dort seine Finger betätigt, Das ist ihm nicht durch die Extremitäten vorgeschrieben. Natürlich braucht man ein Organ des Denkens, ein Gehirn. Es kann auch durchaus beschädigt sein im ernsten biologischen Sinn. Aber dieses Gehirn, das den Menschen da als natürliche Voraussetzung ihrer Geistestätigkeit gegeben ist, das legt nicht fest, welchen Gebrauch der Geist von dieser Hirnmasse macht. Das ist das Werk der Menschen. Da ist nichts festgelegt. Sonst wäre auch gar nicht absehbar, inwiefern man über identische Sachverhalte in einen Disput geraten könnte. Da wird ja doch mit derselben organischen Voraussetzung ganz unterschiedlich geurteilt über dieses und jenes. Und kein Mensch ist auf irgendeine Art von Urteil festgelegt. Er kann es prüfen, revidieren, wenn ihm Fehler einleuchten, oder auch festhalten, je nachdem. Und das macht auch jeder Mensch.